Ich möchte in Anbetracht dessen, dass wir hier aus verschiedenen Ländern, Sprachen, Nationalitäten, verschiedene ethnische Herkunft zusammen sind, das herrliche Wort aus Offenbarung, dem 5. Kapitel lesen. Es gibt ja diesbezüglich viele Schriftstellen, auch im Galater, als Gott zu Abraham sprach, in dir sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. In Offenbarung, dem 5. Kapitel, lese ich Vers 9 und 10. Vers 9 und 10. Und sie sangen ein neues Lied, das da lautete: Würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu lösen. Denn du hast dich schlachten lassen und hast für Gott durch dein Blut aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Völkern und Völkerschaften erkauft und hast sie für unseren Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht, und sie werden als Könige auf der Erde herrschen. Wir singen in unserem Chorus: Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Volk auf Erden, das Herr, dem deinen gleicht. Und wie Bruder Russ vorhin schon sagte, in früheren Zeiten waren es andere, die ein Eigentum Gottes gewesen sind, die zu ihrer Zeit das Wirken Gottes erlebt haben, die in ihren Tagen die göttliche Heimsuchung erkannt und in Gnaden auf- und angenommen haben. Heute sind wir es. Heute dürfen wir es aus Gnaden sein. Wir nehmen uns nichts Besonderes heraus und wir stellen uns auch nicht über andere. Aber so viel haben wir erkannt, dass es nicht nur darauf ankommt, ein wenig christlich zu werden und dann christliche Literatur und christlich hier und christlich da, sondern auf eine neue Schöpfung, auf die Verbindung zu Gott, auf die Gemeinschaft mit Gott. Wenn man so unsere Politiker hört, sie wollen ein christliches Europa, sie wollen. Nur schade, dass sie dieses C nicht als international-katholisch bezeichnen, denn das ist ja die Gesamtabsicht, dass all, die sich abgespalten haben, zurückkommen. Und als ich las, dass genau 100 Geistliche der hohen anglikanischen Kirche zur römischen Kirche zurückgegangen sind und ganz offiziell dort in England ihren Austritt erklärten, und immer mehr wird diese gesamte Wunde geheilt, und die Menschheit sieht nicht, dass hinter allem Prunk, hinter allem Schmuck, hinter aller Dekoration der Schlund zur Hölle offen steht. Es gab nur einen in unserer Generation, der von Gott die Übersicht und die Einsicht und die göttliche Verantwortung hatte, die Dinge beim Namen zu nennen. Ich möchte nur eins erwähnen: in den 60er Jahren da bin ich zusammengefahren aus Leibeskräften, als Bruder Branham so voll in der Inspiration des Geistes war, da hat er plötzlich all die Denominationen vor Augen gehabt und rief in der Predigt aus, alle Denominationen sind antichristliche Bewegungen. Und schon da bekam ich den ersten Stich und der zweite folgte. Dann hat er die einzelnen Denominationen aufgezählt und unter ihnen auch die Pfingstdenomination. Und dann bin ich ganz und gar erschrocken und dachte bei mir selbst in dem Augenblick, Mann Gottes, gehst du nicht zu weit? Heute, 20 Jahre später, darf ich sagen, Gott hat diesem Manne den prophetischen Weitblick aus Gnaden geschenkt, Amen. Hat ihm gezeigt, wohin all diese Wege gehen, und es ist weiter gediehen, als wir alle wahrhaben möchten. Die ganze Welt huldigt einem Manne und sie weiß es nicht. Die größten und auch die schlechtesten Politiker, wenn sie in der Welt ankommen wollen und wenn es um Schlagzeilen in der Presse geht, dann braucht nur ein Besuch im Vatikan auf der gesamten Liste zu stehen. Dann ist alles nach allem, dann läuft die Sache. Und in Offenbarung 13 steht geschrieben vom Antichristen, dass ihm die ganze Welt Huldigung darbringen wird, nur diejenigen nicht, deren Namen im Lebensbuche des geschlachteten Lammes seit Grundlegung der Welt stehen. Und da kommen wir zu dem wichtigen Punkt zurück. Nur wer die göttliche Offenbarung über Jesus Christus wirklich hat, wird dann auch im Gegenzug die göttliche Offenbarung über den Antichristen bekommen und ihn in all seinen Wegen und Raffinessen durchschauen. Wer nicht weiß, wer nicht durch Offenbarung weiß, wer Christus ist, wird nie durch Offenbarung wissen, wer der Antichrist ist. Hier in dem Text haben wir gelesen, dass aus allen Völkern, Sprachen und Nationen ein Volk von Königen und Priestern erkauft wurde, um Gott zu dienen, um mit Christus zu regieren. Nehmen wir es doch im Glauben an, dass wir es sein dürfen. Auch das haben wir hier betrachtet. Es gibt Berufene und es gibt Auserwählte. Auch die Berufenen haben ewiges Leben durch den Glauben an Jesus Christus. Aber sie können keinen Anteil an der ersten Auferstehung haben. Wer Anteil an der ersten Auferstehung haben möchte, der muss das geoffenbarte Wort annehmen. Der muss gehorsam den Glaubensweg mit Gott gehen. Ein zweites Wort, das dem ähnlich ist, steht in Offenbarung, dem ersten Kapitel, Offenbarung, Kapitel 1, Vers 5 und 6. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen der Toten und dem Herrscher über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat und uns zu einer Königsherrschaft gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott und Vater. Sein ist die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Es gibt solche Menschen, und ihr merkt schon, besonders dann, wenn man die Offenbarung zu lesen beginnt, da hört es bei den meisten Menschen auf, und sie sagen, entweder kann sie keiner verstehen, oder sie wird nur gedeutet, und jede Deutung sei anders. Das trifft nicht ganz zu. Sie ist lange genug gedeutet worden. Sie ist lang genug nicht verstanden worden. Aber wir leben in der Zeit, in der das Buch aus der Hand des ursprünglichen Eigentümers genommen, in der Zeit, in der die Siegel gelöst und der Inhalt geoffenbart wurde. Wer erinnert sich an die Predigt des Bruder Brennens aus dem Jahrgang speziell 60, 61, als er wiederholt sagte, dass der Herr ihm gezeigt hatte, wenn auf seiner Straße die Bulldozer kommen werden, um sie zu verbreitern und neue Leitungen zu legen, wenn sein Zaun rausgehoben wird und er das alles wahrnimmt, dann ist die Zeit gekommen, wo er gen Westen gehen soll. Sein ganzes Leben lang hat er eigentlich darauf gewartet, und ich kann mich an den Tag sehr gut erinnern, als ich tatsächlich im Dezember 62 auf die Ewing Lane kam. Das war seine Straße, war alles durch Bulldozer aufgewühlt, der Zaun lag, die Pfosten waren umgeworfen und so weiter. Als ich dann mit Bruder Brennim sprach, hat er mir einiges gesagt. Unter anderem sagte er, sofort Anfang Januar des kommenden Jahres ziehen wir nach Tucson. Alles war so, wie Gott es ihm in der Vision gezeigt hatte. Und ich bin dem Herrn so dankbar, dass ich es sogar mit eigenen Augen sehen und jetzt bezeugen darf. Dann am 22. Dezember 1962 hat Gott ihm die Vision gezeigt, dass die sieben Engel kommen würden. Er sah in der Vision, wie er sich neigte und eine Klette aus seinem Hosenbein herausnehmen wollte, und während er sich runterneigte, ertönte ein ganz gewaltiges, ohrenbetäubendes Geräusch, und sieben aufeinander folgende Detonationen fanden statt, und er meinte, das sei sein Tod oder es habe ihn getroffen. Ihr kennt ja alle seine Aussprüche diesbezüglich. Ich habe es im letzten Rundbrief erwähnt. Bruder Brenham hat dieses Erlebnis in Verbindung mit der Verwirklichung vom 28. Februar 1963, als die Vision sich buchstäblich erfüllte, oft als das Ereignis der sieben Donner bezeichnet. Ich habe sogar sein Zitat in dem Rundbrief veröffentlicht, und es ist nicht das einzige, es gibt ihre mehrere, dass er davon spricht. Aber die Brüder haben es dann missverstanden. sind nicht der Sache nachgegangen, sind nicht gründlich genug gewesen, nicht reell genug, um aus dem Zusammenhang zu entnehmen, worum es wirklich ging, nur weil ein Ausspruch in mein Konzept passt, darf ich ihn doch nicht aus dem ursprünglichen Zusammenhang herausnehmen. Ich muss ihn da lassen, wo er nun einmal ist. Und ich sehe es als große Gnade Gottes an, die wir von Anfang an hatten, nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht, nichts eigenmächtig zu deuten, sondern abzuwarten, bis es Gott gefällt, gewisse Dinge zu tun, wohl dem, der warten kann, der ausharren kann, der sich in Geduld fassen kann. Alles, was wir selber tun können, muss Gott doch beiseite tun. Was wollen wir damit vor Gott erreichen? Nein, wir warten auf das übernatürliche Wirken unseres Gottes. Wer sich weiterhin in den Predigten auskennt, weiß, dass auch Bruder Brenhem nicht immer gleich wusste, was die Sache zu bedeuten hat, wie sie sich erfüllen wird. Ich denke da speziell, als er diese Vision hatte von dem Zelt und von all den Dingen, die dort geschehen würden, da sagt er sogar, ich weiß nicht, ob es ein Zelt oder eine Kathedrale war. Einerseits sah es aus wie ein Zelt, weil es rund war, und andererseits hat es doch eine Fläche, die wie eine Kathedrale aussah. Er wusste nicht, wie es geschehen würde oder wann es sein sollte. Ihr Lieben, ein jeder, der jemals etwas von Gott gezeigt bekommen hat, wird zugeben müssen, dass selbst Gesichte und Offenbarungen nicht immer so deutlich sind, dass man mit letzter Gewissheit sagen könnte, so und so wird es sein. Man muss abwarten können. Seht, ich habe es wohl gestern Abend hier zumindest vorgehabt zu sagen, ich habe nicht viele Erlebnisse in diese Richtung mit Gott gehabt. Aber als ich seinerzeit doch ein Erlebnis hatte und einen Riesensaal vor mir sah und eine große Volksmenge Platz nahm, und dann schaute ich über den Saal und überall waren noch Plätze frei, und dann hieß es plötzlich eine Stimme auf der Plattform, auf der ich mich befand, über mir sprach: Die Braut aus dem Osten wird noch hinzukommen. Und dann schaute ich zu meiner Linken, und es war von mir, wenn ich hier stehen würde, war dort links eine Tür, und sie ging von selber auf, und es kamen Menschen herein in großen Scharen, und plötzlich kam ein Bruder, und dann hieß es: Das ist der Bruder aus Russland, ihm folgt die Braut aus Russland. Und dann hieß es: Wenn das geschehen wird, dann ist es soweit. Ich kann Einzelheiten nicht sagen, weil ich sie nicht weiß, aber eines weiß ich und kann ich sagen: Wir sind der Wiederkunft Jesu Christi jetzt so nahe wie nie zuvor. Die letzten Dinge werden Schlag auf Schlag kommen, und sie werden schnell vor sich gehen. Das eine wird das andere ablösen, so dass wir kaum mitkommen werden. Wichtig ist bei allem, dass wir auch da nichts deuten. Wenn ich jetzt irdisch in diesen Saal schaue, dann sehe ich dort keine Tür, wie ich sie in der Vision gesehen habe. Dann sind andere Dinge anders. Ich kann deshalb nie sagen, dass es dieser Saal ist. Vielleicht wollte Gott nur durch ein Bild zeigen, wenn das und das geschieht, dann wird die Zahl voll werden. Und dann ist es soweit. Gott hat mir da die Gnade geschenkt, sogar manches zu vergessen, dass ich gar nicht die Möglichkeit habe, hinterzuhaken. Doch einiges steht noch aus, auch die gewaltigen Dinge, die Bruder Brenim gesehen hat. Ich werde nie den 19. Januar 1966 vergessen. Ihr wisst, es war nur etwa 3-4 Wochen nach dem Heimgang Bruder Brenims. Und wir alle waren in einer nicht gerade guten Stimmung. Wir waren traurig, weil der Herr einen solchen Gottesmann heimgenommen hat. Und ich gebe es offen zu, ich hatte große Sorge und habe sie heute noch, wenn ich an die Vollendung der Brautgemeinde denke und dann an das, was wir bis jetzt empfangen haben, dann weiß ich nicht, wie das Werk zur Vollendung geführt werden soll. Solange Bruder Brenim hier war, ist ja Gott in einer außergewöhnlichen Weise mit ihm gewesen. Ihr müsst euch das einmal vor Augen führen. Nach der Predigt begann in der Tat übernatürliches Wirken Gottes auf Erden. Der Engel des Herrn stellte sich rechts neben ihn auf der Plattform und er sagte, am Tage des Gerichts werdet ihr sehen, dass der Engel keine 2 Fuß von mir entfernt gestanden hat. 3 Fuß ist etwa 1 Meter. Also 3 Fuß sind 96 Zentimeter. Dann könnt ihr euch vorstellen, der Engel des Herrn stand direkt rechts neben ihm. Ganz gleich, ob Bruder Brenim in Deutschland, in der Schweiz, in Finnland, in Indien, Afrika, wo er predigte, sein Übersetzer stand immer zu seiner Linken. Immer. Es gab keinen Gottesdienst, in dem ein Übersetzer auf der rechten Seite Bruder Brenims gestanden hätte. Er stand grundsätzlich links, denn Bruder Brenim wusste, dass der Engel des Herrn ihm zu Rechten stehen würde, wenn der Dienst beginnen würde. Jetzt stellt euch mal vor, ein Engel des Herrn stellt sich neben ihn auf der Plattform hin und die Feuersäule, das übernatürliche Licht, kommt in den Raum. Er sieht es mit offenen Augen. Er hat nie die Augen geschlossen, wenn er eine Vision sah. Wenn Gläubige eine Vision sehen, dann nie mit offenen Augen. Wenn du mit offenen Augen hierher schaust, dann siehst du hier die Plattform. Und wenn ich dahin schaue, dann sehe ich euch. Wer von Gott ein Gesicht sehen möchte, der muss seine Augen geschlossen haben, um dann in eine andere Dimension hinübergenommen werden zu können. Bruder Brenim hatte die Augen offen, nur sein rechtes ging ein wenig weiter runter. Man konnte es direkt sehen. Ich habe buchstäblich zugeschaut, wie das geschah. Es war ein Augenblick an dem Samen, an dem merkte man, dass jetzt das übernatürliche Wirken Gottes eingesetzt hat. Amen. Ihr Lieben, ich sage das aus folgendem Grunde. Wir haben neu Hinzugekommene unter uns. Und sie fragen sich mit Recht, ja, wer ist denn dieser Bruder Branham? Was habt ihr da mit ihm? Nicht wir haben's mit ihm, sondern Gott hatte es mit ihm. Und weil Gott es mit ihm hatte, hat es Gott auch mit uns. Wir haben erkannt, dass Gott ihn gesandt hat und dass Gott mit ihm war und dass es keinen Menschen auf Erden je gegeben hat, der einen solchen Dienst verrichtet hätte. Aus diesem Grunde sind wir davon überzeugt, wie ihm ja bei seiner Sendung am 7. Mai 1946 gesagt wurde, dass seine Botschaft hinausgehen, dass er für Könige und Fürsten beten wird. Wer kann sich vorstellen, dass der angesehene König Georg VI. Aus England einen Bruder Branham bittet zu kommen, dass er für ihn bete, ehe er heimgeht. Der König aus England, der Vater der Queen Elizabeth, hat nicht einen Billy Graham gerufen oder irgendjemanden. Er ließ Bruder Branham rufen. Und ihr habt sicherlich in dem Buch Ein Mann von Gott gesandt gelesen. Als die Gläubigen in Südafrika erfuhren, dass Bruder Branham nach London käme, haben sie ja diese Nightingale, die nur Haut und Knochen war, ins Flugzeug gelegt und nach London gebracht. Ich lese diese Zeugnisse gern. Da ist ein Bruder Branham im Hotelraum und plötzlich sitzt eine weiße Taube auf der Fensterbank draußen und gurrt in aller Frühe. Und er sagt, was, Bruder Branham sagt zum Herrn, was willst du mir dadurch sagen? Was wartet hier auf mich? Ich weiß nicht, ob all diese Einzelheiten in der deutschen Ausgabe stehen, wahrscheinlich schon. Und Gott hat alles so gefügt, dass diese Frau, die nur Haut und Knochen war, und kein Mensch mehr begreifen konnte, wo noch Leben zu finden wäre, diese Frau ist in einem Augenblick gesund geworden. Amen. Wir haben ja die beiden Fotos gesehen. Einmal völlig dem Tode geweiht und vom Tode gekennzeichnet. Und dann wieder, wie sie nochmal lebt und leibt. Ihr Lieben, Gott hat in unseren Tagen Großes getan. Aber wir bleiben bei dem Hinweis und bei der Zitierung dieser Dinge nicht stehen. Sie sind uns Wegweiser geworden. Sie haben auf ein Ziel hingewiesen. Und dann sagt Bruder Branham, dieser Dienst mit den Wundern und Zeichen und mit der Gabe der Unterscheidung ist mir von Gott gegeben worden, um die Aufmerksamkeit der Menschen auf das zu lenken, was Gott ihnen durch die Botschaft zu sagen hat. Amen. Er hat dann den Vergleich gezogen, dass auch unser Herr Jesus zuerst diesen gewaltigen Dienst hatte mit den Heilungen, mit den Totenauferweckungen und so weiter. Und dann kam die Botschaft, an der viele Anstoß nahmen und dem Herrn nicht mehr folgten. Wie oft höre ich das im Ausland von Predigern, von Evangelisten. Sie sagen, Bruder Frank, wir wissen, dass William Branham ein Mann von Gott gesandt war, aber in den letzten 3 Jahren ist doch da irgendetwas vor sich gegangen, dann hat er doch anders gepredigt als vorher. Und dann fragen sie mich noch, ob ich nicht noch mehr darüber wüsste. Und wie ihr ja schon ahnen könnt, haben sie in mir dann den richtigen Gesprächspartner. Ich weiß nämlich, was in den letzten 3 Jahren tatsächlich geschah und was eben völlig anders war. Im März 1963, wann war's? Vom 16. bis 17. bis 24. März war doch die Öffnung der Siegel. Und da bezeugt Bruder Branham vor dem allmächtigen Gott, dass er jeden Tag bis Mittag in seinem Raum gewartet und die Jalousie war runtergezogen und plötzlich kam das übernatürliche Licht in den Raum und das Siegel wurde ihm buchstäblich und wortwörtlich übernatürlich offenbart und mitgeteilt. Und deshalb konnte er sagen, es ist so, spricht der Herr. Amen. Im ersten Siegel hört ihr ihn berichten, da sagt er, ich hätte einen großen Fehler gemacht, wenn der Herr nicht heute gegen 14 Uhr mit mir gesprochen hätte. Er hatte vorher über das erste Siegel ganz anders gesprochen, doch jetzt wurde es ihm geoffenbart, aus diesem übernatürlichen Licht offenbart. Und dann ging's ja vom ersten zum zweiten, zum dritten, zum vierten Siegel und sucht auf Erden einen einzigen Menschen unter all denen, die je ausgelegt haben, ob sie auch nur annähernd da das Ziel erreicht hätten. Sie tappten alle genauso im Dunkeln wie auch Bruder Branham bis zu dem Tage, an dem es Gott gefiel, die ganze Sache zu offenbaren. Und da kann auch ein Bruder Branham nicht sagen, ich habe es schon gewusst. Er musste sagen, ich habe es selber nicht gewusst. Und damit geben wir Gott alle Ehre. Und auch er gab Gott alle Ehre. Irgendjemand sagte mir, dass Bruder Branham die Siegel geöffnet hat. Ich sag, hör doch auf. Es steht geschrieben, allein das Lamm war würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Wir geben Gott die Ehre, Gott allein, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Aber wir danken Gott, dass er Menschen hatte, die plötzlich vor ihm standen, ihr eigenes Wissen, ihre eigene Erkenntnis beiseite legen konnten und weitergeben, was Gott offenbarte und was der Herr redete. Ich habe diese Dinge speziell um euretwillen, die ihr neu hinzukommt, erwähnt. Wir wissen und kennen sie ja bereits, aber selbst eine Auffrischung dieser wunderbaren Dinge tut uns wohl. Amen. Wenn wir daran denken,
dass das Licht, das über dem Haupte Bruder Brennims erschien und von diesen kritischen Pressefotografen in Houston, Texas, aufgenommen wurde, dass dieses Licht 2-3 Stunden nach seiner Geburt in den Raum hineinkam und über diesem kleinen William Branham hing. Und er sagt, meine Mutter und alle die Frauen, die dabei waren, haben es gesehen und fragten sich, was es denn bedeuten sollte. Und dann mit 7 Jahren kam die Stimme aus dem Baum, die zu ihm sprach. Ihr kennt ja auch diese Geschichte. Er muss Wasser tragen. Damals gab es noch keinen Hahn, zumindest nicht in den Bergen von Kentucky, den man hätte aufdrehen können, aus dem Wasser gelaufen wäre. Und als er unter dieser stattlichen Pappel durchging, war plötzlich im Gipfel, oben in der Krone, ein mächtiger Sturm, als wollt er alles zerreißen. Bruder Brennim schaut auf, in Furcht geraten, und eine Stimme spricht aus diesem Baumgipfel: Rauche nicht und trinke nicht und schände deinen Leib nicht oder beflecke deinen Leib nicht, denn wenn du älter sein wirst, ist ein Werk, das du zu tun hast. Er lief nach Hause 7 Jahre. Wer ist hier 7 Jahre heute? Lass doch mal jemand mit 7 Jahren hier nach vorne kommen. Und dann versetzt euch in die Lage eines 7-Jährigen. Die Stimme spricht aus dem Baum. Er rennt nach Hause und sagt, Mutti, ein Mann hat zu mir aus der Baumkrone gesprochen. Könnt ihr euch auch vorstellen, was die Mutter dann sagt? Billy, du bist nervös. Komm, leg dich schlafen. Es waren Erlebnisse sein ganzes Leben hindurch. Amen. Um Zeugnis von einer göttlichen Berufung, die nicht irgendwann kommt, sondern eine solche Berufung ist von Kindesbeinen an, von Mutterleibe an, sind solche Männer für eine heilsgeschichtliche Aufgabe von Gott geweiht und dazu bestimmt. Und das sind solche Propheten, die nicht kommen und sagen, ich bin hier Prophet, sondern Männer, die nichts von sich selber halten und die gegen den gesamten breiten Strom der Masse schwimmen müssen und auf der Seite Gottes zu stehen haben, ob sie leben oder sterben, um des Wortes Gottes willen. Ein solcher Mann war Bruder Brennim. Wir sind Gott dankbar für seinen Dienst. Wenn man sein Englisch ein wenig betrachtet und seine Satzkonstruktion, dann muss man sagen, seine Schulbildung reichte nicht bis zum mittleren Stand. Aber Gott nimmt das, was nichts ist vor der Welt, um das, was etwas ist, zunichte zu machen. Ihr wisst ja, er wurde in der Baptistengemeinde schon als Jüngling, als Prediger ordiniert von Dr. Roy Davis. Und das ging nur einige Monate und dann kam der erste Einsatz und Gott begann zu wirken und auf übernatürliche Weise zu reden. Da ging Bruder Brennim zu diesem gütigen Mann, so nennt er ihn. Er war ein feiner Mensch, aber hat das Übernatürliche nicht verstanden. Und dieser Mann sagte ihm, was meinst du denn, wer auf dich hören wird, du mit deiner wenigen Schulbildung und so weiter. Der sagte wörtlich, du wirst zu dem Pfosten in der Kapelle sprechen. Wahrscheinlich werden da 2, 3 oder 4 Pfeiler gestanden haben. Auch im Tabernakel Bruder Brennims waren im Raum Pfeiler. Wahrscheinlich wird er das so gemeint haben. Dann sagte Bruder Brennim in aller Demut, wenn Gott mich mit einer Botschaft sendet, dann wird er Menschen haben, die diese Botschaft hören werden. Und wie dankbar sind wir dem Herrn, dass auch wir sie gehört haben. Stoß den Bruder ruhig an, schlafen kann er später. Da kann man sich schon mal mit dem Ellbogen helfen. Und wie gesagt, wir sind Gott von Herzen dankbar, dass wir diese göttliche Botschaft gehört haben. Aber da nun der Schlaf kommt, möchte ich aufhören. Ich habe gedacht, die Leute werden wach werden. Aber wie dem auch alles sei, manche sind übermüdet von der Arbeit. Man soll's ihnen nicht anrechnen. Noch ein herrliches Wort aus dem 1. Petrus, dem 2. Kapitel. So viel von dem Dienst und der Berufung Bruder Brennims. Und ich bitte euch alle zu verstehen, dass wir in dieser göttlichen Sendung eine Übereinstimmung der Verkündigung mit dem Alten und Neuen Testament erkannt und festgestellt haben. Bitte glaubt uns, wir folgen nicht klug ersonnenen Fabeln. Wir haben die Heilige Schrift gelesen und wissen, dass es sich also verhält. Aus dem Petrusbrief, 1. Petrus, 2. Kapitel, lesen wir von Vers 9. Ihr dagegen seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, die heilige Volksgemeinschaft, das zum Eigentum erkorene Volk und sollt die Tugenden dessen verkünden, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. Euch, die ihr vordem ein Nichtvolk waret, jetzt aber das Volk Gottes seid. Einst ohne Gottes Erbarmen, jetzt aber reich an Gottes Erbarmen. Es müsste sich von selber verstehen und auch begreifen lassen, dass Gott nicht zu allen Richtungen Ja und Amen sagen kann. Er kann nicht sagen, ihr Methodisten habt recht, ihr Baptisten auch und ihr Mennoniten auch. Und alle Verse sind etwa 300 Stück und dann vielleicht ihr in Krefeld auch. Das kann Gott nicht. Gott muss sein Wort als Maßstab, als Standard durch die Verkündigung in die Gemeinde unter das Volk Gottes stellen. Und dann haben alle anderen, alle die Gott folgen wollen, alles andere zu verlassen und dem Herrn zu dienen und zu folgen. Sogar so weit, wie geschrieben steht in Epheser im 4. Kapitel, Vers 5 wohl, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Man muss in der Tat dahin kommen und erkennen, dass jetzt die Zeit nicht mehr ist, wo Menschen ihre eigenen Lehren, ihre eigenen Offenbarungen, ihre eigene Erkenntnis, ihre Tradition und was sich da alles aufgehäuft hat, noch mitbringen, um dann mischen. Das geht nicht. Das geht nicht bei Gott, das geht nicht. Wir haben alles beiseite zu legen und uns Gott zu stellen und seinem Worte Recht zu geben und uns mit seinem Worte in Übereinstimmung bringen zu lassen. Epheser Kapitel 4, Vers 4 und 5. Ein Leib und ein Geist, wie auch bei eurer Berufung aufgrund einer Hoffnung berufen worden seid. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater, all derer, der da ist, über allen und durch alle und in alle und so weiter und so weiter. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Geht man unter das Volk, unter das christliche Volk, ihr würdet lachen, aber es ist wahr. Es gibt Taufen, da wird mit dem Kübel jede Menge gegossen. Die Leute werden begossen und das nennt man dann Taufe. Und dann gibt es ja auch die Taufen, die alle ja nun auch begriffen haben, dass sie nicht richtig sein kann. Da werden dann dreimal so in der Heiligen Trinität, die es gar nicht gibt. Es gibt nämlich nur einen Gott, der sich im Himmel als Vater, auf Erden im Sohne und im Volke Gottes durch den Heiligen Geist offenbart. Aber es gibt keine drei Götter, sondern wirklich nur einen Gott, wie wir es hier eben gelesen haben, in der Heiligen Schrift. Aber die Menschen haben es übernommen, von Generation zu Generation. Und hier kommen wir zu dem Punkt. In der Reformation sind gewisse lehrmäßige Dinge von den Protestanten mit übernommen worden. Alter römischer Sauerteig ist von Gemeinde zu Gemeinde weitergetragen worden und ist heute noch unter dem Volke Gottes. Und dann heben sie alle die Hände, sind fast trunken vor Charismatik und singen Halleluja. Und der Teufel lacht sich krumm und sagt, ihr seid alle betrogen, denn ihr habt von dem Becher Roms getrunken und seid trunken geworden. Was Gott gibt, ist rein und heilig. Und das sag ich nicht nur als hier, weil es so sein muss. Ich sage es aus völliger Überzeugung. Eine Sache, die der Papst handhabt, die kann nicht richtig sein. Da kann jemand in weiß gekleidet kommen und sie hier nachahmen. Die kann nicht richtig sein. Und wie der anfängt, dann fängt er an im Namen. Ihr kennt ja alle diese Formel. Nein, vergesst das alles. Was sagt uns da die Heilige Schrift? Wollt ihr's, dass ich's euch vorlese? Kolosser, Kapitel 3, Vers 17. Und alles, was ihr mit Worten oder Werken tun mögt, das tut alles im Namen des Herrn Jesus, indem ihr eure Dankgebete durch seine Vermittlung vor Gott, den Vater, bringt. Amen. In der Gemeinde Jesu Christi wird alles im Namen Jesu Christi getan. Und wir haben erkannt, dass sich Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist geoffenbart hat. Aber der Name Gottes zu unserer Rettung ist der Name Jesus. Du sollst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. Amen. Amen. nicht eine Formel, sondern der Name, der über allen Namen ist. In diesem Namen verkündigen wir das Evangelium, die Vergebung der Sünden, das Heil, die Gnade. In diesem Namen taufen wir, was immer in Worten oder Werken getan wird, dem Willen Gottes gemäß und entsprechend getan wird, das wird in dem Namen des Herrn Jesus Christus getan. Da könnt ihr Land auf und Land ab gehen und sehen, wie alles Volk bis hin zu den Pfingstgemeinden und in jüngster Zeit, wie es früher nicht der Fall war, hat man auch da diese Formel schon zum großen Teil eingeführt. Es ist einfach traurig. Sie gehen nach Rom zurück, anstatt, wie die Bibel uns nahelegt, und den letzten Ruf ergehen lässt. Ihr, mein Volk, kommet heraus, sondert euch ab, rühret nichts Unreines an. Dann will ich euch annehmen und ihr sollt meine Söhne und meine Töchter sein und ich will euer Gott sein. Amen. Verwirrung wird nicht im Himmel sein. Im Himmel wird eine bluterkaufte Schar sein, ein Volk von Königen und Priestern, ein durch das Blut gereinigtes, durch das Wort gewaschenes, durch den Geist geheiligtes Volk, eine Gemeinde der Erstgeborenen, eine Gemeinde, die in das Bild Jesu Christi umgestaltet werden wird. Lasst uns Sorge darum tragen, dass wir aus Gnaden dazu gehören. Und ich schließe mit dem Gedanken, den Bruder Ross zu Anfang weitergab. Wir können der Gemeinde Gottes nicht beitreten. Wir können nicht Mitglied werden. Wir müssen durch den Geist hineingeboren werden. Jesus sagte, was vom Fleische ist, das ist Fleisch. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsstet von Neuem geboren werden. Was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Möge der Geist Gottes den göttlichen Samen des Wortes nehmen und in unsere Herzen hineinpflanzen und etwas Neues darin wirken, eine Erneuerung, eine Wiedergeburt, dass es auch von uns gesagt werden könnte, ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Heute hier kann es werden durch das Wort und den Geist und das Blut des Herrn kann es heute hier an dieser Stätte jetzt werden.